Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Major Talk. Und ich muss sagen, bevor wir zum Sportlichen kommen, es ist eine besondere Folge, weil Bjarne, mir ist es gestern gar nicht aufgefallen, aber der Major Talk wurde gestern am 7. Februar ein Jahr alt.
Happy Birthday, würde ich dazu sagen, an uns beide oder an den Major Talk eher mal. So lange ist es schon her, so lange müssen wir beide uns gegenseitig ertragen. Immer einmal in der Woche irgendwie zu hören, haben wir doch ganz gut ausgehalten, würde ich meinen, oder?
Ich glaube schon, wir haben uns ja auch ab und zu dann doch die benötigten Pausen genommen, um voneinander mal ein bisschen loszukommen. Aber in diesen Zeiten, in denen wir momentan stecken, können wir uns keine weiteren Pausen mehr erlauben, denn es ist so viel los gewesen. Wir haben ja letzte Woche, wann war es, ein Freitag, ein Samstag, ich weiß es nicht mehr ganz genau, eine pure NFL-Folge gemacht. Deswegen sind heute alle dran, die vielleicht nicht die ganz großen Football-Fans sind, sondern hier dabei sind, weil sie eben die anderen drei Ligen so feiern, wie wir sie auch feiern. Und deswegen haben wir heute die allererste Folge, Bjarne, und das ist witzigerweise ein Jahr, nachdem wir ja nur über Football beim Super Bowl gesprochen haben, eine Folge ganz ohne Football.
Es passt alles wie die Faust aufs Auge, würde ich meinen. Also ich glaube, besser könnte man es eigentlich jetzt mal gar nicht machen, den Football außen vor lassen, nachdem es ja wirklich, wie du es gesagt hast, letzte Woche komplett im Fokus stand und jetzt, so viel kann man ja auch verraten, nächstes Wochenende wieder komplett im Fokus stehen wird, wenn der Super Bowl ist. Diese Woche nur mit allen anderen drei und deswegen wollen wir direkt anfangen mit der NBA, denn dort gibt es so viel zu besprechen, dass was langsam mal überfällig war und die letzten Wochen so ein bisschen abgefallen ist. Zu allen, die jetzt erstmal schon mal ganz nervös werden und sagen, okay, alle News zur Trade Deadline und so weiter. Ich weiß, da geht gerade ganz viel parallel ab und die Pacers und auch in Portland, das wirkt so, als würden sie ihr komplettes Team verscherbeln. Dann machen wir nächste Woche nochmal einen kompletten Überblick, was da am Ende des Tages wirklich alles passiert ist. Heute soll es besonders um die Brooklyn Nets am Anfang nochmal gehen, was da gerade los ist, Ferdi. Die Cleveland Cavaliers sind drin, Dennis Schröder ist drin und Julius Randle ist drin. Also pickepacke voll. Und da, Ferdi, die erste Geschichte gleich. Brooklyn spielt heute Nacht gegen die Boston Celtics, da wo jetzt gerade noch Dennis Schröder unter anderem aktiv ist. Und James Harden ist nicht mit dabei. Er hatte ein paar Probleme am Oberschenkel, war aber dann heute Morgen beim Freiwurftraining ziemlich aktiv eigentlich, so wie mehrere Medien beschrieben haben, ist jetzt heute Abend nicht dabei und es wird so ein bisschen gemutmaßt, ob er da nicht doch dann mal, obwohl er vielleicht fit ist, hinten vorgehalten wird, denn es ist vielleicht noch möglich, dass er bis Donnerstag gar nicht mehr in Brooklyn aktiv ist. Was ist dein Stand da aktuell gerade und vor allem, wie siehst du es? Denkst du, dass James Harden wirklich noch jetzt in diesen letzten, ja fast anderthalb Tagen, die es noch sind, wirklich Brooklyn verlassen will?
Leider habe ich keine Insider-Information, dass ich meinen Stand da preisgeben kann, aber mein Gefühl ist, dass es keine Veränderung beim Team von James Harden geben wird, weil zum einen natürlich Steve Nash ihm auch letztens erst den Rücken gestärkt hat, das finde ich schon schwergewichtig, das sollte man nicht ganz außen vor lassen, auch Kevin Durant hat sich für einen James Harden in Brooklyn ausgesprochen und obendrein finde ich, klar, James Harden ist nicht mehr der James Harden von vor ein paar Jahren in Houston, aber er ist immer noch ein sehr guter Spieler und ich glaube, in der Situation, in der sich die Nets momentan befinden, mit diesem ganz großen Verletzungspech, was ja zur Gesamtsituation beiträgt, können sie sich nicht erlauben, ihn zu verlieren.
Sehe ich ähnlich wie du. Vielleicht da, um das nochmal ganz kurz abzuschließen, bevor wir dann wirklich auf die Gesamtsituation der Nets kommen. Es ist ja vor allem das im Gespräch, dass er nach Philly gehen würde und dieser direkte Trade mit Ben Simmons. Wäre das denn jetzt nur mal in einem Paralleluniversum, wo das stattfinden würde, würdest du das verstehen aus Sicht der Nets und beziehungsweise wer wäre eher für dich der Sieger? Die Nets am Ende des Tages, die dann Simmons bekommen und Harden loswerden oder deutlich Philly?
Oh, schwierig, da einen ganz klaren Gewinner zu benennen. Ich glaube, im ganz klaren, im direkten Stil wäre Brooklyn der Sieger, weil sie eben auch ganz große Probleme in der Defensive haben, egal wie fit sie sind. Und da ist Ben Simmons natürlich ein überragender Spieler, das ihn ja auch ausmacht. Dafür ist die Offensive etwas schwächer, aber da hat Brooklyn ja, wenn sie gesund sind, genug Feuerpower, um das irgendwie zu bewerkstelligen, um dann eine gute erste Fünf aufs Parkett zu stellen. In Philadelphia sah es dann ja so aus, dass mit Harden natürlich ein besserer Offensivspieler kommt als Ben Simmons, aber Ben Simmons spielt momentan überhaupt nicht, heißt man verliert ja auch keinen besonders guten Defensivspieler in dem Moment oder man gibt ja auch keinen schlechten Offensivspieler momentan ab, weil sie auch momentan einfach nicht dazugehört. Deswegen würde ich schon sagen, sollte sowas ganz Wildes passieren, wo ich jetzt einfach mal predictive, es wird nicht passieren, weil ich glaube, Philly wird sich bis Sommer mit Simmons nochmal beschäftigen und gucken, ob sie da eine bessere Lösung finden, die sie ja von vornherein haben wollten. So Luxus oder so lukrativ, wie sie es ursprünglich geplant hatten, wird es wahrscheinlich nach einem Jahr dann nicht mehr ausfallen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da noch so ein wilder Trade passiert. Und wenn er passiert, dann würde ich eher tatsächlich Brooklyn als Gewinner benennen.
Finde ich interessant. Wie gesagt, besonders wie du es eben gesagt hast, weil natürlich Philly gar keinen Spieler in Anführungszeichen erstmal verlieren würde, weil, wie gesagt, Simmons seit einem halben Jahr nicht eingesetzt wird. Das war ja aber auch jetzt schon länger Thema. Und natürlich Harden immer irgendwie was mitbringt am Ende. So eine gewisse, ja, Kreativität bzw. Extraklasse in der Offensive, wie du es eben schon angesprochen hast. Wollen wir vielleicht nochmal eben, bevor wir jetzt nur über so hypothetische Geschichten sprechen, die wir in den nächsten Wochen nochmal aufrollen, wenn wir dann wirklich schlauer sind, ob es wirklich passiert ist, über die aktuelle Situation der Nets sprechen. Denn ich kann mich daran erinnern, ich glaube jetzt vor mittlerweile ein bisschen mehr als 200 Wochen saßen wir beide hier, haben darüber gesprochen, haben gesagt, jo, KD, Kevin Durant fällt aus, um die 4 bis 6 Wochen, wird wahrscheinlich so nach dem All-Star-Weekend irgendwann wieder zurückkommen. Und ja, das könnte jetzt ein bisschen, könnte Brooklyn ein bisschen abrutschen jetzt, könnte ein bisschen blöd laufen. So, jetzt ist es ziemlich blöd gelaufen in den letzten Wochen, muss man ganz ehrlich sein. Haben, glaube ich, mittlerweile 7 oder 8 Spiele hintereinander verloren und sind sogar aus den direkten Playoff-Plätzen rausgerutscht in die Play-In-Tournament-Plätze auf Platz 7 momentan im Osten. Also da ist richtig was passiert. Die Tabelle zeige ich euch gleich nochmal. Und unter anderem, Ferdi, ist ein Brandherd, in Anführungszeichen, James Harden, weil der ist gar nicht auf dem Niveau unterwegs, wie wir ihn eigentlich kennen. Hat, glaube ich, gegen Sacramento, wenn ich nicht ganz falsch liege, 4 mickrige Punkte erzielt. Wüsste ich nicht, wann ihm das letzte Mal passiert ist. Was ist dort los? Ist das, will Harden vielleicht auch einfach gar nicht mehr in Brooklyn wirklich spielen? Also ist das vielleicht so ein Thema, wo man am Ende angreifen könnte, okay, der ist gar nicht mehr mental auf der Höhe?
Ah, das kann ich von so weit weg natürlich schwierig beurteilen, aber die ganz klaren offensichtlichen Probleme sind ja, dass James Harden früher in seiner Prime dann doch immer ausgemacht hat, dass er ganz alleine Spielzüge generieren kann. Und momentan hat man das Gefühl, dass es eben nicht so ist. Ja klar, er probiert es immer mal wieder auf die eigene Tour. Von außen sind die Quoten halt, wie du sagst, das ist nicht gut. Die Zahlen sind nicht so gut wie sonst. Und vor allem, was bei ihm sehr, sehr auffällig ist, dass er gerade in Korbnähe heißt, wenn er auch mal die Drives nimmt und zum Korb zieht, die sind momentan so schwach wie, glaube ich, zuletzt in seiner Rookie-Saison. Und das hilft natürlich nicht, wenn einer der Spieler, gerade wenn Kevin Durant raus ist, auf den du dich ja verlassen wolltest und verlassen musst ein Stück weit, weil er eben auch sowohl bei Heimspielen als auch bei Auswärtsspielen mit dabei ist. Das kannst du in dem Fall nicht, weil die ganz große Stärke, finde ich, von dem James Harden momentan fehlt in diesem Jahr, weil ich fand ihn immer, glaube, dass die Defensivspieler ihn respektiert haben mit diesen Stepback-Dreiern, die waren nur möglich, weil er eben so gefährlich auch in Ringnähe war mit seinen Drives. Und das fehlt ihm momentan im Spiel und das macht ihn weniger gefährlich und auch leichter zu verteidigen.
Du sprichst es gerade an, er hat wirklich so schlecht wie in seiner Rookie-Saison gerade mal 57%, die er in Ringnähe abschließt. Das sind, glaube ich, sogar mehr als 10% weniger als noch im Vorjahr. Also ich glaube, das sollte allen Begriff sein, dass das wirklich ein deutlicher Rückgang ist. Und auch das, was du eben gesagt hast, Harden hat ja über viele Jahre ausgezeichnet, er kann so ein Spiel alleine an sich reißen. Er ist nie beziehungsweise derjenige, der am Ende dann so auch mal so einen dreckigen Sieg dann bescheren kann. Und das sollte er natürlich auch in Abwesenheit von Kevin Durant jetzt. Dafür wurde er auch geholt, so ehrlich muss man sein, in Brooklyn. Natürlich im besten Falle, dass beide zusammen funktionieren können. Das haben sie aber aus den verschiedensten besprochenen Gründen in den letzten anderthalb Jahren kaum gemacht. Und er ist momentan dann nicht wirklich in der Lage. Ist jetzt, glaube ich, im August wird er 33. Das heißt natürlich auch ein gewisser körperlicher Verschleiß irgendwann. Und ist einfach momentan nicht der Superstar, der er sein müsste. Und damit natürlich einer der Probleme bei den Nets. Kommen wir zum zweiten Problem vielleicht, Ferdi. Die Verletzungen, auch die jetzt schon angesprochen. KD, wie gesagt, verletzt. Auch Harden immer mal wieder angeschlagen gewesen. Nicht umsonst fällt er auch heute Nacht aus, wenn wir da jetzt mal nicht irgendwelche großen Verschwörungen heraufbeschwören wollen. Wie groß jetzt ist einfach das Thema Verletzung in Brooklyn und wie sehr beeinflusst es am Ende ja so eine Saison der Nets, die eigentlich, wie gesagt, vom Kader her mit das Stärkste sind, was die NBA zu bieten hat, aber wie sehr wirft sie es einfach immer wieder, diese Franchise, zurück?
Ich glaube schon ziemlich sehr, oder sehr, ne, also wir hatten ja letztes Jahr das mit den Lakers, wo man auch dachte, der Kader ist super, die sind Titelverteidiger, wieso nicht dieses Jahr, und dann kam eine Verletzung nach der anderen und du hast gemerkt, wie dieses Team wirklich nie wirklich in einen Rhythmus und als ein Team auch agierte, und so kannst du dann schwer Spiele gewinnen bei einem Teamsport. Genau das ist in Brooklyn der Fall, und mit diesen Verletzungsproblemen kannst du so viele Probleme gleichzeitig miterklären. Klar, es fehlen dann Durant, es fehlt ab und zu mal Harden, aber es fehlt auch gerade ein Joe Harris zum Beispiel, der von außen immer sehr wichtig war für die Brooklyn Nets mit guten Quoten und gutem Scoring. Und gleichzeitig, wenn du so viele Verletzungen hast, dass du dich nie wirklich mit einem Kern finden kannst als Starting Five, dann wird es schwer, so eine ganz klare Chemie und auch ein Spielverständnis auf dem Parkett für alle gleichzeitig zu entwickeln, dass es gut ineinander greift. Und das ist ja auch ein Teil des Problems bei James Harden, dass eben in Houston das Spacing der Mannschaft, diese Raumaufteilung viel besser war, die ihm diese Drives ja auch erleichtert haben. Und das ist gerade in Brooklyn, wo viel durcheinander ist, wo viel individuell passieren muss, aufgrund dieser Umstände nicht gegeben. Und das erklärt vieles gleichzeitig mit, wie ich finde.
Beziehungsweise dieses Spacing sehr auf ihn abgezielt war. Ne? Ja. Also, dass man ihm extra diesen Raum schafft dann in Houston, dass er wirklich gesagt wird, okay, wenn Harden so einen Spielzug machen möchte, dann verschaffen wir ihm genau diesen Raum. Und das sehe ich ähnlich wie du. Das ist wirklich in Brooklyn, am Ende hast du immer viel das Gefühl, das ist wie Kai aus der Kiste irgendwie so. Da muss jetzt einer einen rauszaubern. Und manchmal machen sie es natürlich auch, weil einfach diese Qualität immer noch da ist. Da müssen wir gar nicht drum rumreden. Aber vielleicht auch manchmal einfach nicht. Und dann wird es am Ende nichts. Wie sehr vielleicht diese Verletzungsgeschichte von Durant, auch darüber haben wir beide vor ungefähr 2,5 Wochen gesprochen, wo wir gesagt haben, okay, er war auf dem Weg, da müssen wir uns nicht in die Tasche lügen, beim MVP-Titel ordentlich mitzusprechen. Wie sehr untermauert eigentlich diese letzte Phase nochmal diese Ambition von ihm, dass man sagen kann, okay, jetzt ist er seit 3 Wochen gefühlt nicht da und es lief wirklich gar nichts bei den Nets, zu zeigen, okay, so wichtig ist KD einfach am Ende, er ist der X-Faktor in diesem Spiel.
Auf jeden Fall ist es so auf den, oder zumindest für, wenn man das Wort Most Valuable Player auseinandernimmt, der wertvollste Spieler, das Argument schlechthin, weil er zeigt, wie wertvoll er gerade für eine Mannschaft ist, die ja an sich von den Namen her überall wertvolle Spieler haben müsste und hat eigentlich. Und dass er dann derjenige ist, der das so zusammenhält, der eben zeigt, okay, wenn wir schon so ein wilder Haufen sind, dann kann ich das irgendwie trotzdem durch mein gutes Auftreten als Leader, als Spieler und einfach als Typ in der Kabine so irgendwie dann doch minimieren und irgendwie dann zusammenhalten, dass ohne ihn, die Brooklyn Nets, das hat man ja auch gefühlt letztes Jahr schon gesehen und auch in den Playoffs, wo bis auf ihn eher wenig funktioniert hat gegen die Milwaukee Bucks, dass er diese Franchise ist und alles auf ihn ausgelegt ist und auch die Hoffnungen auf ihn bauen.
Auf ihn bauen, du sprichst es gerade richtig an, die Hoffnungen sind auf natürlich eine baldige Rückkehr von KD. Und deswegen haben wir auch nicht wirklich, oder beziehungsweise gibt es wenig Gerüchte, dass am Ende bis zur Deadline wirklich noch in Brooklyn was passiert. Das mit Harden müssen wir jetzt noch ein bisschen im Auge behalten und mit Ben Simmons. Aber eigentlich bauen sie doch schon sehr darauf, dass KD es rechtzeitig schafft, ungefähr nach dem All-Star-Break Ende Februar wieder zurückzukommen, um dann auch halbwegs fit zu sein, dann denke ich mal im März noch aufgebaut wird, damit er in den Playoffs am Ende funktionieren kann. Auch was ich eben richtig fand oder wichtig, was du angesprochen hast, die Verletzung von Joe Harris, wo man ja auch nicht weiß, wie es weitergeht. Am Knöchel wird er sich vielleicht sogar noch mal ein weiteres Mal operieren lassen müssen. Auch das ist jetzt die Tage so ein bisschen noch Thema. Darf man nicht vergessen, dass, wie gesagt, für Spacing unfassbar essentiell dort und mit der beste Schütze neben Patty Mills, so was die nicht besten drei sozusagen, die größten drei angeht, sagen wir, wenn wir um alle weiteren Spieler sprechen. Und wenn wir um alle weiteren Spieler sprechen, Ferdi, kommen wir einfach nicht drum herum, nochmal über Kyrie Irving zu sprechen. Denn auch das ist ja jetzt mittlerweile deutlich bekannt. Er ist nur auswärts unterwegs, er ist ungeimpft, okay, das ist alles jetzt besprochen. Und irgendwie legt er ja nicht mal wirklich schlechte Zahlen auf, Ferdi. Ich glaube, ich habe es mir aufgeschrieben, 23 Punkte im Schnitt bisher, 5 Assists, eine Quote von 46% aus dem Feld, seitdem er wieder da ist. Das ist alles nicht schlecht, also das gab es auch schon mal besser bei ihm, aber das ist nicht verkehrt. Aber ich habe mir da Spiele von ihm angeguckt und ich weiß nicht, er wirkt irgendwie nicht komplett integriert in dieses ganze Spiel. Wie kannst du dir das, also siehst du es ähnlich wie dich, wie ich, und wie kannst du dir das erklären, dass Irving irgendwie nicht so wirkt wie Irving?
Also ich bin da voll bei dir, er wirkt nicht nur wie ein Fremdkörper, er ist ein Fremdkörper und das fängt schon mal natürlich mit dem Spielerischen an. An sich ist Kyrie Irving wie einer auf der Verletztenliste, der selten spielt, der lange nicht gespielt hat, heißt, der musste auch erstmal reinfinden, wieder ins Training kommen und so weiter und so fort. Und wenn du auch unregelmäßig immer dabei bist und du hast dann gefühlt bei allen Auswärtsspielen ein ganz anderes Team, weil auch ein Kyrie Irving einer ist, der dann doch eher viel auf eigene Faust probiert, wenn es dann eben nicht so im Team läuft. Und zum einen finde ich auch schwierig, wie soll sich einer wie Kyrie Irving da integrieren, weil alle in der Mannschaft sind geimpft und haben das machen lassen, um auch spielen zu können, dann hast du diesen einen, der wieder querschießt und sein eigenes Ding macht, was ja nicht gerade im Sinne des Teams wahrscheinlich steht oder ganz sicher steht. Und deswegen würde er sich nicht irgendwie integrieren können und da wie gewohnt spielen. Und so am einen war er noch nie auch in Cleveland der ein Spiel eigentlich an sich gerissen hat. Klar, in den wichtigen Momenten mal einen Dreier gemacht, aber er war nie einer, der konstant das designt hat. Der war einer, der unterstützt hat und dann die wichtigen Plays gemacht hat, weil LeBron übernommen hat. Und dann war Platz für Kyrie Irving da. Und das ist, glaube ich, auch was, was Kyrie Irving momentan so ein bisschen entlarvt in dieser Phase.
Ja, und ich finde es besonders interessant, jetzt mit Blick auf die Playoffs, gehen wir jetzt mal davon aus, dass es die Nets trotzdem am Ende schaffen, wie die Franchise dann damit umgeht, ne? Also ich meine, jetzt in so einer Rückserie, oder damit ich noch Rückserie sagen, beziehungsweise eine halbe Saison irgendwie zu sagen, okay, komm her, dann spielt er halt nur auswärts, okay, aber in den Playoffs, wo es dann wirklich um alles geht, Back-to-Back-Spiele, alles Mögliche, wie du da damit umgehst, zu sagen, ja, dann kann er halt zu Hause nicht spielen. Es kommen einfach immer wieder Themen auf die Nets zu, und ich sage einfach mal so, die Nets sind immer noch bei vielen ziemlich weit oben im Buch, wenn es darum geht, wer wird am Ende sehr, sehr weit kommen in den Playoffs. Aber in einer Konstellation mit Harden, der nicht wirklich in Brooklyn sein möchte und nicht auf seinem Top-Niveau ist, einem KD, der Top-Niveau zeigen kann, aber viel zu verletzungsanfällig ist, und einem Irving, der nur jedes zweite Spiel machen kann, sind für mich die Nets kein Anwärter am Ende, die Meisterschaft zu holen.
Nee,
Siehst du es
zeigt
anders?
ja auch die Phase, wo sie gerade stehen. Nicht mal in den
So.
direkten Playoff-Plätzen.
So einfach sieht es für mich am Ende aus. Dazu funktionieren dann natürlich in so einer Phase dann auch Rollenspieler teilweise nicht, wo man dann irgendwie sagt, da muss dann auch mal einer einspringen. LaMarcus Aldridge fällt mir da unter anderem ein, Blake Griffin. Auch die haben da mal einen guten Abend, aber auch wieder ganz viele ganz düstere Abende. Nick Claxton ist auch verletzt und dann auch nicht genau das, was man sich von ihm vorgestellt hat. Also für mich greift das irgendwie nicht alles so zusammen. Deswegen wollen wir zum Abschluss hier nochmal ganz kurz, damit wir auch eigentlich zu einem anderen Thema kommen, nochmal schauen, okay, wie sieht es denn jetzt genau aus? Die Nets sind gerade auf Rang 7, 29 zu 24 ist der Score von ihnen. Vor ihnen jetzt mittlerweile die Raptors aus Toronto. Philadelphia ist vor ihnen schon mit 32, 21, also schon mit 3 Spielen Vorsprung. Und die unter die ersten 4, und da wollen wir jetzt nämlich zu unserem nächsten Team kommen, sind unter anderem die Cleveland Cavaliers, die sind schon 4 Spiele weg, Milwaukee 5. Also da wird es irgendwann auch ein Weg. Ist jetzt nicht unfassbar weit, Ferdi, aber vielleicht um da der letzte Satz nochmal zu dir. Hast du das Gefühl, okay, aber wenn es die Nets in Anführungszeichen in 2, 3 Wochen mit KD wieder zusammen sein konnten, unter die ersten 6, bin ich zumindest der Meinung, werden sie es trotzdem schaffen.
Ja, auf jeden Fall. Also dafür ist das Team dann doch auch zu gut. Also man darf das ja nicht überdramatisieren. Natürlich liegen die
Nein.
klar unter ihren Erwartungen. Zum einen gehört aber auch dazu, dass dieser Osten in diesem Jahr einfach total crazy ist. Also der ist so eng. Klar, sie haben jetzt 8 Spiele in Folge verloren, aber überleg mal, wo die eben vor diesen 8 Spielen standen. 1 bis 2 Spiele hinter dem ersten im Osten. Und genauso kannst du ja einen Lauf starten, wenn es dann plötzlich doch wieder Klick macht, vielleicht nach der Trade-Deadline Klarheit im Kader herrscht. Sie hatten jetzt auch einen langen Roadtrip, da hast du dann eben auch nochmal diesen Fremdkörper Irving permanent drin. Wer weiß, wie sich das jetzt bei Heimspielen zeigt. Aber Brooklyn, man muss jetzt nicht sagen, die werden komplett rausfliegen oder wie die Lakers im Play-in-Turnier scheitern. Die werden unter die Top 6 kommen. Ob das aber für ein Heimrecht reichen wird, das ist, glaube ich, die interessantere Frage bei den Nets in der Zukunft.
Sehe ich ähnlich so wie du, wollen wir damit zum Abschluss kommen, um auch nicht allen sozusagen Sympathisanten der Nets irgendwie ein zu schlechtes Gefühl mit auf den Weg zu geben. Nein, keine Sorge, die Brooklyn Nets sind immer noch sehr, 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 sehr gut bestückt, aber es ist halt am Endeffekt einfach so, dass es gerade nicht wirklich gut läuft. Und das muss man auch mal thematisieren. Was man auch thematisieren muss, Ferdi, und damit wollen wir zum zweiten Thema kommen, sind die Cleveland Cavaliers. Auch das haben wir schon mal getan. Auch das haben wir schon, glaube ich, deutlich positiv getan und gesagt, okay, die sind mit die Überraschung der Saison. Ich habe es eben ja aufgezählt, sind gerade Vierter im Osten. Mit einem Score von 33 zu 21 stehen richtig gut da und haben sich jetzt nochmal verstärkt. Verstärkt, so, mit Caris LeVert haben sie jemanden geholt. Ferdi, deine Meinung zu diesem Trade? Caris LeVert, wird er den Cavs weiterhelfen?
Auf jeden Fall. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr smarter Move, weil sie, ich finde, einen sehr guten Spieler bekommen. Wenn ich Caris LeVert gesehen habe, fand ich ihn immer eigentlich positiv. Das Problem ist, dass man ihn eben noch nicht so häufig oder eher seltener dann sehen konnte, weil auch er Verletzungsprobleme immer mal wieder hatte in seiner Karriere. Aber ich finde, er hat jetzt, seitdem er von den Nets weg ist, da in Indiana einen ganz guten Job gemacht. Und ich finde es jetzt sehr interessant, das Projekt mit Cleveland, wie er da in das Team passen wird. Ich glaube, vom Stil her kann das gut klappen. Ich finde es auch schlau, dass sie gleichzeitig Ricky Rubio dann weggeben, der ja verletzt war. Und jetzt haben sie dann Verstärkung für den Backcourt, um sich da wieder aufzustärken, weil auch Sexton fehlt da ja. Und das war so eine Lücke, die im Kader der Cavaliers trotzdem noch bestand, obwohl sie ja sehr gut dastehen, deutlich über den eigenen Erwartungen und der Erwartung auch von Außenstehenden. Und klar, viele sagen jetzt, ist Caris LeVert vielleicht der Spieler, der noch gefehlt hat zum offiziellen Contender-Status in dieser Saison? Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber ich glaube, dass die Cavaliers, oder ich weiß, dass die Cavaliers auf keinen Fall schlechter geworden sind.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist am Endeffekt der Punkt. Also dieses Contender-Geschwafel geht mir auch noch ein bisschen zu weit, um ehrlich zu sein. Aber ich sehe es genauso wie du vor, weiß nicht, lass es jetzt Monat gewesen sein, wo wir über die Cavs gesprochen haben und gesagt, da war gerade die Verletzung von Ricky Rubio. Da war, hat er sich gerade verletzt und es war klar, okay, er fällt sehr wahrscheinlich, er fällt für die Saison aus. Neben Colin Sexton jetzt der Zweite, der dort wegbricht. Und egal, ob du einen Jared Allen hast, ob du einen Mobley hast, ob du einen Garland hast, am Endeffekt fehlt dir dort einfach eine Position, die unfassbar wichtig ist. Und deswegen sehe ich es genauso, dass es wirklich ein smarter Move war, obwohl es irgendwie schade ist, weil um Ricky Rubio, aber das haben wir ja vor einem Monat schon mal angesprochen, er hat wirklich eine komplett solide Saison bis dahin gespielt und gut funktioniert bei den Cavs und ich hätte ihn gerne irgendwie dort weitergesehen. Jetzt ist aber dieses Kapitel halt aufgrund dieser Verletzung und diesem Trade zu Ende. Aber LeVert macht Sinn, er hat für die Pacers, er kommt erstmal, um das vielleicht kurz abzurunden, von Indiana, von den Pacers. Hat 39 Spiele bisher in dieser Saison gemacht, um die 18 Punkte im Schnitt, um die 4 Rebounds, 4 Assists. Das ist alles soweit komplett in Ordnung. Ist auf der Guard-Position unterwegs und soll natürlich jetzt unter anderem mit seinem früheren Teamkollegen Jared Allen, ne, der ja damals von Brooklyn sozusagen weggegangen ist, nachdem James Harden dorthin gegangen ist. Das war so ein kleiner Dreier-Trade. Meine Güte, jetzt rutsche ich hier schon wieder zwischen den Sprachen unterwegs. Und da soll LeVert am Ende jetzt helfen, unter anderem Garland entlasten. Siehst du ihn denn wirklich, das vielleicht nochmal so als zweite Abschlussfrage, als Starter richtig? Oder denkst du, er könnte am Ende vielleicht auch einfach ein sehr, sehr guter sechster Mann werden?
Ich glaube, das ist jetzt die interessanteste Frage, die sich in den ersten Wochen mit LeVert in Cleveland stellen werden. Weil sie haben das ja alles bisher ganz gut kompensieren können, haben viele junge Spieler dabei, die das aufgefangen haben. Und ich finde, nicht nur auf diese einzelne Position betrachtet, wenn man jetzt diesen Vergleich auch, weil wir drüber gesprochen haben, mit den Nets zieht, wo eben auch Verletzungen waren, Cleveland hat das besser kompensieren können. Das sieht man nicht nur in der Bilanz, sondern auch im Spielstil. Das ist, finde ich, eine besser abgestimmtere Mannschaft, die wirklich auch als Team fungiert auf dem Parkett und genau weiß, okay, was für ein Spielzug laufen wir gerade und wie hat der auszusehen. Und deswegen ist das, glaube ich, der Punkt, den Cleveland gut macht und ob Caris LeVert dann von der Bank kommt oder sofort startet, das ist dann gar nicht, glaube ich, das große Problem oder die große Frage. Er wird, egal wie, verstärken, weil Cleveland dann doch irgendwie sehr breit aufgestellt ist.
Diese Kadertiefe ist am Ende wirklich ein unfassbarer Punkt, der Cleveland für mich gefährlich macht, also richtig gefährlich macht. Wie gesagt, eben die Kollegen schon angezählt, ob es die, ja, Twin Towers da vorne sind, ob es Mobley und Allen ist oder halt, wie gesagt, All-Star Garland natürlich. Okoro nicht zu vergessen, jetzt noch LeVert dabei. Also man sollte Cleveland wirklich auf dem Zettel haben. Wie gesagt, das gesamte Contender-Ding, ja, bleibt erstmal anzuzweifeln, sagen wir es mal so. Dafür muss noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, um da genaueres am Ende anzuschauen, wie sie sich wirklich schlagen, auf welcher Position sie eintrudeln am Ende in die Playoffs. Aber dass das die Playoffs werden. Und ich glaube, das ist ja schon mal erstens eine Riesenüberraschung und zweitens ein Riesending für Cleveland. Und jetzt das erste Mal, nachdem LeBron weg ist, wirklich es selbst wieder geschafft zu haben mit einem jungen Team. Das ist, glaube ich, da müssen wir nicht mehr drum herum sprechen. Also die Zukunft, Ferdi, und da vielleicht dein Abschlusswort, die könnte Cleveland tatsächlich gehören.
Ja, die bauen da gerade was richtig Gutes auf. Auch Caris LeVert hat, glaube ich, ja noch ein Jahr obendrauf im Vertrag drin. Heißt, das ist jetzt nicht einfach so ein Leihspieler in dem Sinne, sondern den hast du ja auch wirklich für die Zukunft noch, zumindest für das nächste Jahr. Und wie gesagt, es ist ein junges, aufregendes Team, wo man nicht vergessen darf, dass auch ein Sexton, der jung ist, aber auch noch verletzungsbedingt fehlt, der dann im nächsten Jahr wieder dazukommt. Also da bin ich sehr gespannt, welche Entwicklung da eingeschlagen wird. Wir werden ja gleich noch über die Knicks sprechen, wo man ja auch dachte, die haben da was Gutes aufgebaut. Das sieht jetzt erstmal nicht so aus. Deswegen hoffe ich, dass Cleveland das bestätigen kann und auch in diesem Jahr noch gut zu Ende bringt.
Und natürlich Sexton, sagen wir mal, wird's ja bekanntlich Restricted Free Agent. Du hast da aber natürlich jetzt auch nicht mehr so einen Druck auf dem Kessel, wenn du weißt, du hast es eben schon gesagt, LeVert ist bis 2023 gebunden, verdient um die 20 Mille bis dahin. Also du weißt, okay, du hast ihn auf jeden Fall sicher schon mal da. Im besten Fall hast du Colin Sexton natürlich immer noch unter Dach und Fach das Ganze, aber du musst da nicht mehr All-In gehen, in Anführungszeichen.
Ja, guter Punkt.
All-In, und da kommen wir vielleicht zum nächsten Thema. Um kurz auch die deutsche Perspektive hier nochmal einmal abzubilden. Dennis Schröder, Ferdi, auch da brandaktuell nochmal gelesen, dass es möglicherweise noch bis Donnerstag zu den Milwaukee Bucks gehen kann. Er ist ja aktiv jetzt gerade noch bei den Boston Celtics, hat da auch in den letzten Wochen, aber die Celtics haben sich ein bisschen gefangen, es ist immer noch, ja, manchmal nicht Fisch und Fleisch, was die da irgendwie abbieten, die Jungs, für das Talent, was eigentlich in dieser Truppe steckt. Aber er spielt eine solide Rolle. Wir wollen ja jetzt nichts überdramatisieren, wir wollen aber auch nichts beschönigen. Fällt da eine ähnliche Einschätzung, auch wenn ich weiß, du hast vorhin schon gesagt, okay, dein Insider-Wissen in der NBA muss noch ein bisschen aufgefrischt werden, bis du den Kontakt zu den Jungs hast. Aber hast du das Gefühl, dass wir Dennis auch am Freitag noch in Boston sehen werden?
50-50-Chance, würde ich tatsächlich sagen, weil vor ein, zwei Wochen, wo es eben noch nicht so rund lief jetzt in Boston, wie jetzt in den letzten zwei Tagen oder drei, vier Spielen, vielmehr, da hätte ich gesagt, er ist weg, weil Boston sich dann schon eher für die Zukunft positioniert hätte, weil sie eben das Gefühl hatten, okay, es ist dann doch nicht unser Jahr, aber jetzt gibt es halt eben so viele verschiedene Entwicklungen in der gesamten Liga, im gesamten Osten. Die Nets sind auf einmal schwach, dadurch spielen andere Mannschaften nach vorne, unter anderem ja auch die Nets, weil die Celtics, weil sie ihre Hausaufgaben machen. Und dann würde ich natürlich schon verstehen, dass Brad Stevens vielleicht auch einen anderen Spieler weggibt, um unter die Luxussteuer zu kommen für nächstes Jahr. Denn das ist das ganz große Ziel der Celtics, glaube ich, am Donnerstag, wenn es dann um die letzten Deals geht. Da ist natürlich Schröder auch eine Variante, aber wenn dieses Team jetzt erstmal weiter spielt, weiter gute Ergebnisse bringt, dann wäre es ja auch nicht dumm zu sagen, anstelle von Brad Stevens, okay, ich lasse mein Team so, wie es ist, weil wir haben gerade den guten Lauf, wir hatten ja davor auch schon viele Spiele, die wir bloß knapp verloren haben. Und wenn wir jetzt erstmal das positive Momentum auf unserer Seite haben, dann kommen wir auf jeden Fall in die Playoffs und dieser Osten ist so spannend wie seit Jahren nicht mehr, dass du da plötzlich ganz weit kommen könntest. Und Boston hat ja in den letzten Jahren immer wieder gute Playoff-Runs hingelegt. Deswegen ist das eine sehr, sehr interessante Situation am Donnerstag generell in Boston.
Ich sehe es genauso wie du. Wirklich sehr interessant, wie es mit Dennis weitergehen wird. Luxussteuer natürlich das eine Thema. Da vielleicht auch für alle, die es noch nicht mitbekommen haben. Also wie gesagt, Boston braucht noch so einen Trade, sagen wir mal, in der Höhe und da ungefähr, wie es Dennis Schröder wäre, um das Gehalt einzusparen am Ende, um halt nicht so eine Luxussteuer sozusagen zu vermeiden, auf der dann auf den Kader fällig wäre. Was ich irgendwie ganz charmant finde, also ich sehe es ähnlich wie du und ich könnte ihn mir auch weiter in Boston vorstellen. Er hat ja auch jetzt nur bis Sommer Vertrag, in Anführungszeichen, wurde ja auch schon lange drüber gesprochen, 6,9 Millionen, die er in einem Jahr verdient, okay, alles klar. Was ich irgendwie smart finden würde, wo ich so einen Gedanken hatte und dachte, okay, da könnte ich mir ihn irgendwie nochmal vorstellen, war diese ganze Thematik rund um die Chicago Bulls. Auch da hatten wir beide drüber gesprochen, da fehlen halt nun mal Lonzo Ball und Alex Caruso jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit. Das heißt, auch dort brauchst du jemanden auf der Guard-Position. Und dass die Bulls dieses Jahr ein richtig gutes Team haben, auch abgesehen von den Verletzungen von Caruso und Ball, ist hinsichtlich bekannt. Und dort ihn spielen zu sehen, fertig, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber irgendwie könnte ich mir das sehr gut vorstellen.
Es würde auf jeden Fall für die beiden Seiten, für Schröder, für die Celtics und natürlich auch für die Bulls unfassbar viel Sinn ergeben, weil eben du nicht mit genügend Kadertiefe in die Playoffs, in die heiße Phase reingehen kannst. Die Bulls haben jetzt dadurch auch schon gewisse Kadertiefe generell bewiesen, indem sie immer dann doch jetzt in den letzten Wochen regelmäßige Ausfälle kompensieren mussten, aber gerade auch da auf diesen Backfield-Positionen dann nochmal einen Schröder bringen zu können, als eben Bankspieler, das ja auch eine sehr gute Rolle von ihm ist, wo er auch schon mal sehr gut abgestaubt hat. Deswegen, es wäre vielleicht ein weiteres Puzzleteil für die Chicago Bulls auf dem Weg wieder zu einem Titel, auf jeden Fall zu einem tiefen Playoff-Run und für die Boston Celtics wäre es dann eben diese Luxussteuer. Kann man sich beides sehr gut vorstellen, auf keinen Fall, aber ob es dann wirklich jetzt doch passiert, schwierig. Ich glaube, es wird wirklich auf Chicago oder Milwaukee, wie du gerade schon gesagt hast, hinauslaufen. Aber wer es dann wird oder ob es jemand wird, ich glaube, das muss man, da kann man nur mit einem Münzwurf entscheiden.
Kann man mit dem alten Müll, Heads or Tails, ne? Wie man jetzt im, der ist doch noch ein bisschen Football hier gerade ganz kurz untergekommen, aber nein. Dennis natürlich, um das vielleicht kurz zum Abschluss zu bringen, ja, gewohnt, wie man ihn, glaube ich, kennt, relativ nüchtern, sachlich irgendwie mit dem Thema umgegangen. Ist jetzt auch schon ein paar Jahre im Business. Der 28-Jährige hat auch gesagt, okay, wenn es passiert, dann passiert es. Er weiß es nicht. Im Hintergrund weiß er, dass sein Berater gerade deutlich mehr Arbeit hat, als ihm wahrscheinlich lieb wäre. Aber da ein bisschen rumtelefonieren wird zwischen mehreren Vereinen, mal gucken wird, was da noch alles so geht. Aber er sagt, ich habe kein Problem damit, hier in Boston zu bleiben. Ich glaube, das ist mit das Wichtigste, was man noch mitgehen kann. Er fühlt sich dann nicht unwohl. Also er ist zufrieden, sagte er zumindest selbst in der Truppe. Es hat sich ein bisschen was auch für ihn persönlich geändert in den letzten Wochen. Es ist okay. Also er hätte kein Problem damit zu bleiben. Es wird aber am Ende bis Freitag jeder warten müssen, beziehungsweise bis Donnerstagabend, um das wirklich zu sehen, ob es so bleibt. Und damit zum Abschluss in der NBA, bevor es dann nicht mehr mit der NBA so bleibt, sondern damit wir endlich zu was anderem kommen wollen. Julius Randle, müssen wir aber nochmal drüber sprechen, Ferdi. Bei den Knicks, denn A, hat er mal wieder sich einen Ausraster geleistet während einer Niederlage von seinem Team, das irgendwie irgendwo witzig, aber irgendwo auch ziemlich uncool ist und da halt ein Laptop von einem Assistant Coach wegschlägt und alles. Also im ersten Moment kannst du schmunzeln und im zweiten Moment ja fasst du dir ähnlich, wie du da jetzt gerade sitzt am Kopf und denkst, ah, Julius, ist ja, weiß ich auch nicht, ist irgendwie unnötig. Ich weiß, dass du da gerade gestresst bist und dass es auch nicht läuft und eine hitzige Diskussion war dann noch und ja, ist okay und da geht dir einer auf den Keks, aber ich weiß auch nicht, ist irgendwie dann auch schon das zweite Mal, nachdem er ja auch dieses Jahr schon mal, nach ein paar Buhrufen im Madison Square Garden, sagen wir mal, eine relativ charmante Daumen-runter-Geste in Richtung der Fans, doch relativ verdeutlicht nach einem Post-Game-Interview auch nochmal gesagt hat, was er so wirklich von denen hält. Das ist das eine. Das andere Pferd, ich glaube, das ist das, was wir eher besprechen müssen, dass es überhaupt nicht seine Saison ist. Nachdem wir letztes Jahr das Gefühl hatten, Julius Randle könnte vielleicht so wieder das Gesicht so von so einer New York Knicks-Ära sein, hat man mittlerweile immer mehr das Gefühl, das war doch eher so eine Einjahresfliege. Eine ziemlich lange. Die ist gut geflogen, aber die hat sich dann irgendwann doch, also da geht gar nichts mehr. Ferdi, wie ist das zu bewerten?
Ja, die ist wirklich gut geflogen, bis es dann halt wirklich ums Eingemachte ging. Ne? Wenn man sich jetzt schon jetzt ein Dreivierteljahr zurückerinnert, Playoffs, erste Runde gegen die Atlanta Hawks als klarer Favorit ausgeschieden, was dann auch recht deutlich war, wo dir Trae Young im Madison Square Garden einen geilen Dreier nach dem anderen reinschiebt und das ist einfach, glaube ich, purer Frust, der sich mittlerweile bei den Knicks gesammelt hat, auch bei Randle. Klar, die dachten, ey, jetzt sind wir wieder die Knicks haben endlich ein Team, wo man auch wieder um gute Platzierungen spielen kann, um die Playoffs, um auch um so ein Conference-Finale. Das war so, glaube ich, das Ziel vor der Saison, dass man da hingehend drauf hinarbeitet, aber jetzt stehst du da nach über der Hälfte der Saison, du näherst dich dem All-Star-Break und bist nicht mal im Play-In-Turnier, Stand jetzt. Zudem Randle, wie du schon sagst, individuell auch total enttäuschend. Ich habe mir ab und zu mal ein Spiel reingezogen von den Knicks, das war schwere Kost. Also, dass sie jetzt nicht den Zauberbasketball spielen, das war ja zu erwarten bei Thibodeau, der eher für seine defensive Strategie und Ausrichtung bekannt ist. Aber dass es dann wirklich so schwierig ist für die Knicks momentan, guten Basketball und erfolgreichen Basketball zu spielen, das ist schon für alle sehr frustrierend und dann ist es nun mal so, dass du die kleinen oder die kleinsten Faktoren wie die Fans, wie ein Assistent beim Trainingsstaff rauspickst und sagst, ey, ihr seid jetzt gerade die Sündenböcke.
Es entlädt sich zumindest gerade alles. Bei Randle, das, was du auch eben schon angesprochen hast, wie gesagt, ein paar Quoten dazu, 18 Punkte im Schnitt in dieser Saison, 10 Rebounds, 5 Assists, das ist vielleicht erstmal jetzt gar nicht so verkehrt dazu, aber einfach sehr schwache Quoten aus dem Feld, gerade mal um die 41% von Downtown, gerade mal 30%, also das sind wirklich, sagen wir, wenn man das mit dem letzten Jahr vergleicht, nicht die überragenden Quoten vom letzten Jahr, bei weitem nicht, sind einfach wirklich stark eingebrochen und auch bei den Knicks, auch das eben hast du schon angedeutet, momentan auf dem 12. Rang, also nicht im Play-In-Turnier, in Anführungszeichen, aber nur um die 1,5 Spiele dahinter, also es ist noch möglich, da ranzukommen, es ist nicht weit weg, aber sie liegen bei 24-30, also bei einer negativen Bilanz und dazu halt 8 der letzten 10 Spiele verloren. So, das kommt halt auch immer dazu, also wie mein Vater immer sagen würde, wenn es positiv läuft, Trend is your friend, aber wenn es nicht positiv läuft, ne, das Sprichwort sage ich jetzt lieber nicht, sonst kriege ich am Ende noch Ärger, wenn das noch irgendwie viral geht, aber Ferdi, vielleicht da abschließend nochmal 1,5 Spiele hinterm Play-In-Platz. Hast du das Gefühl, dass wir die Knicks zumindest in diesem Tournament am Ende sehen könnten oder sagst du, pass auf, das sieht mir doch sehr danach aus, dass die Knicks wieder früh Feierabend haben dieses Jahr.
Wirklich schwierig, weil dieser gesamte Osten, wir hatten jetzt schon ein paar Mal drüber gesprochen, der ist so eng, man darf nicht so schnell überdramatisieren, weil du eben auch mit zwei guten Wochen alles wieder gerade rücken kannst. Allerdings fragt man sich schon bei den Knicks jetzt im Vergleich zum Beispiel zum Nachbarn bei den Nets, okay, dein Starspieler mit Julius Randle ist ja eigentlich da, der ist gesund und trotzdem läuft es nicht. Wenn ich ehrlich bin, ich glaube, die Knicks kriegen nicht mehr die Kurve. Ich glaube, die gehen als 11. oder 12. gehen sie nicht raus. Oder gehen sie raus und nicht rein.
Es bleibt abzuwarten. Ich habe da auch ein komisches Gefühl, beziehungsweise besonders, weil die letzten Wochen einfach alles andere als gut waren in New York. Spricht es gerade nicht viel dafür, dass sie am Ende noch den Turnaround schaffen. Aber wir wollen sie natürlich nicht abschreiben. Wie gesagt, dafür sind sie immer noch zu nah dran, damit es am Ende man jetzt schon die Saison in New York beenden kann. Das, was wir jetzt beenden, ist der NBA-Teil, denn wir haben immer noch ein bisschen NHL und MLB vor uns, Ferdi, und schon eine gute halbe Stunde und ein bisschen länger rum, ach du Heilige, mal wieder ordentlich verquatscht in der NBA, aber so sollte es ja heute auch sein. Alle anderen Sportarten sollen mal neben der NFL so ein bisschen im Fokus sein und deswegen die NHL jetzt auch mit ein paar Themen, Ferdi, angefangen, denn mit dem All-Star-Weekend, denn während die NBA langsam darauf zuarbeitet auf diesen Break, hatte die NHL jetzt gerade schon ihr All-Star-Game. Und da sind mal wieder ein, zwei, ich fand irgendwie schöne Geschichten passiert, beziehungsweise allgemein, glaube ich, in Vegas war es ein gelungenes Wochenende. So das, was ich mitbekommen habe, die Bilder, die ich gesehen habe, war das so, dass ich das Gefühl habe, hey, da waren wirklich, also es war jetzt nichts, wo man irgendwie sagen kann, da irgendwie komplett daneben gelaufen. Ja, und Dreisaitl war am Start als einziger Deutscher, ist am Ende ist aber nicht geworden, es ist nicht, ist für die Pacific Division aufgelaufen. Und da aber. Nee, warte mal ganz kurz. Laufe ich gerade Blödsinn? Pacific Division? Für die Central Division.
Nächste.
Pacific Division. So, ja. Meine Güte. Pacific Division, ja. Ich war gerade schon wieder ganz woanders. Für die Pacific Division auf dem Eis. Da aber im Halbfinale gegen den späteren Sieger, die Metropolitan Division, verloren und da früh raus sozusagen. Darum ging es ja aber gar nicht in diesem ganzen Zirkus, sondern wirklich, okay, einfach mal ein bisschen auslaufen. Es war von allen 32 Teams mindestens ein Spieler dabei, der am Ende sich da irgendwie präsentiert hat. Die Gastgeber, die Vegas Golden Knights, durften sogar drei Spieler stellen. Und es war ein schönes Event, glaube ich. Ich weiß nicht, ob du da irgendwas von gesehen hast. Dann kannst du deine Meinung da nochmal zum Besten zu geben.
Ja, ich glaube, die Stadt Vegas passt ganz gut zu so einem All-Star-Events. Und sie haben das Motto auch perfekt umgesetzt. Also ich fand generell diese Challenges, das finde ich immer gut, aber dann auch, dass du dann die Jury hast, die nicht wie gewohnt einfach so eine 10 hochhält, sondern einfach Spielkarten sind, ne? Die du dann hochhältst mit deiner Bewertung. Ich fand, die Show war natürlich großartig, das haben sie halt einfach drauf. Meine Top-Momente waren tatsächlich so diese Breakaway-Challenge, wenn du die gesehen hast, wo sie dann aufs Tor zugelaufen sind, das fand ich auch da, ne? Vegas, das Motto perfekt umgesetzt, Jack Hughes, der ein jüngeres Ich von ihm selbst aus dem Kasten zaubert, das dann auch noch das Tor macht und direkt danach war es, glaube ich, The Brinket, der im Hangover-Style mit einem Baby vor der Brust oder was er so aufgeliebt hat, rauskommt und sieht aus wie Alan aus diesem Film. Hinter ihm noch ein verkleideter Freund, der als Mike Tyson ging mit einem Plüschtiger hinterher. Also das fand ich witzig, das hat sich irgendwie, fand ich gut getan, dass es da so ein entspanntes Wochenende gab. Vegas das Motto umgesetzt und die Spieler hatten ja auch, weil diese Aktion habe ich davor noch nicht gesehen, dass man das Motto so zu Herzen genommen hat, haben das ja auch gefeiert.
Ich wollte gerade sagen, also an jeden von euch zu Hause, der jetzt gerade denkt, was labert von Stolzmann da jetzt schon wieder mit Hangover? Also guckt euch auf jeden Fall nochmal ein paar Best-of-Videos rein vom All-Star-Weekend. In der NHL lohnt sich, wie gesagt, nicht umsonst, glaube ich, auch dieses Jahr in anderen Sportarten Vegas schon immer mal wieder Thema gewesen. Und ich glaube, wenn am Ende etwas in Vegas stattfindet, dann findet es auch richtig statt. So können wir es, glaube ich, auf den Punkt bringen. Dann ist da nichts Halbes dabei, sondern da gibt es nur Ganzes. Und damit wir das Ganze zumindest auch noch mit Infos gut abgereichert zu Ende bringen, wie ich es eben schon gesagt habe, Metropolitan Division am Ende der Sieger gewesen, dieses kleinen Turniers, in Anführungszeichen, der Division. Claude Giroux, der Kapitän, am Ende noch zum MVP, auch doppelt getroffen, im Finale, Halbfinale auch schon ziemlich gut unterwegs gewesen. Also das gelungenes Wochenende für die NHL, um sich selbst noch ein bisschen zu promoten. Das zweite Thema, Ferdi, was ich besprechen möchte, handelt um Tim Stützle und ist tatsächlich schon zumindest die erste Nachricht von zweien um ihn. Ein bisschen älter, war schon vorm All-Star-Weekend, dass es passiert ist. Da hat er nämlich mit seinen Ottawa Senators gegen die Edmonton Oilers und Leon Draisaitl gespielt und am Ende gewonnen in der Verlängerung mit dem entscheidenden Schuss von Stützle. Zum 3-2 hat er Draisaitl besiegt und nicht nur das, hat sich auch noch seine erste Schlägerei geliefert, in Anführungszeichen, in der NHL. Das erste Mal die Handschuhe ausgepackt und Helm abgezogen und ich sag mal, ich habe gerade noch ein Bild von mir vor Augen und ja, also ich war jetzt nie der große Straßenkämpfer, aber ich würde sagen, doch relativ okay performt. Hast du die ganze Aktion vor Augen, beziehungsweise weißt du, worum es geht? Und nicht falsch verstehen, wir wollen jetzt hier nicht irgendwie Schlägereien oder irgendwas irgendwie gutheißen, aber für alle, die, glaube ich, mit der NHL so ein bisschen was zu tun haben, wissen, so einfach ein guter Meinungsaustausch gehört da manchmal zum gepflegten Ton. Was sagst du zu der Aktion und ist das vielleicht so ein Beweis, wenn man es jetzt mal wieder ganz journalistisch übertrieben sagen möchte, Stützle ist angekommen in der NHL.
Würde ich genauso formulieren, beziehungsweise ich würde es so formulieren wie sein Coach, der dann nach dem Spiel meinte, ja, da haben wir einen Hockeyspieler. Einer, der sich fetzt und dann im entscheidenden Moment trotzdem für sein Team da ist und sich auch dann nochmal reinhaut, auch sportlich gesehen, und das Overtime-Tor schießt für den Sieg. Ja, ich glaube, als Franchise, als Organisation findest du es klasse, weil du weißt, du hast einen jungen Spieler, von dem du eher sehr angetan bist. Und wo du auch das Gefühl hast, okay, der haut sich für dieses Team, für diese Franchise im wahrsten Sinne des Wortes auch rein. Und wie du schon sagst, wie der Coach auch sagt, Schlägereien gehören zum gepflegten Meinungsaustausch auf dem Eis dazu. Und da kann sich auch ein junger Spieler nicht unbedingt vordrücken, aber finde ich sogar gut, dass er es macht, um sich dann auch mal zu behaupten und sagt, ey, ich bin zwar ein junger Spieler, der gerade die 20er-Marke knackt, aber ich muss mir trotzdem nicht alles gefallen lassen.
Ich muss mir nicht alles gefallen lassen, das ist auf jeden Fall richtig. Er sagte danach im Anschluss und im Interview noch, okay, vielleicht war es ein bisschen dumm von mir, da in den Kampf reinzugehen. Ich war einfach noch ja, ein bisschen aggressiv beziehungsweise auch einfach enttäuscht, weil ich direkt davor noch eine Chance hätte treffen müssen und das nicht gemacht habe. Und dann ja, kam halt eins zum anderen und habe mit dem Oilers-Profi William Lageson, hat er noch ein bisschen, ja, wie gesagt, wie früher, Ferdi und ich im Kindergarten vielleicht, zumindest aufgewachsen aus im Erwachsenenniveau da irgendwie miteinander gekämpft, aber nichts Schlimmeres passiert, vielleicht ein ganz kleiner Cut überm Auge gehabt, aber konnte am Ende auch weiterspielen, haben dann natürlich beide auch eine 5 Minuten Zeitstrafe für ihr Vergehen kassiert, also auch das soll nicht unbenannt bleiben, das wird natürlich trotzdem geahndet, also ist da jetzt nicht alles möglich, in der NHL ist ja da jetzt nicht Wild Wild West, sondern da kannst du schon am Ende dafür auch bestraft werden, aber Stützle gewinnt das Spiel, ist damit aktiv gewesen, die Oilers so einen kleinen, ja, kleinen Hänger gehabt, so nach dem Motto, nachdem sie vorher 4 Spiele gewonnen haben, doch um die Playoff-Plätze war das ein kleiner Rückschlag, aber auch um die Oilers wollen wir uns in den nächsten Wochen mal wieder ein bisschen intensiver kümmern, darum soll es aber heute gar nicht gehen, vielleicht nur um kurz Ottawa und Stützle abzuschließen, jetzt auch nach dem All-Star-Break direkt wieder positiv aktiv gewesen, gestern Nacht 4-1 gewonnen, gegen die New Jersey Devils, Stützle wieder aktiv dabei, diesmal allerdings ohne Scorer-Punkt, für die Devils sogar schon die 7. Niederlage in Serie, also da läuft es gerade überhaupt nicht gut in New Jersey und Stützle da vielleicht abschließend von dir nochmal, Ferdi hat jetzt in 39 Spielen 8-mal getroffen, Senators trotzdem mit 15 Erfolgen bisher auf dem vorletzten Platz der Eastern Conference. Hast du das Gefühl, okay, das ist jetzt ein guter Start für ihn gewesen, um da wirklich reinzukommen, um die Spielpraxis zu sammeln, aber könnte es vielleicht schon in der nächsten Saison für ihn einen Schritt zu einem erfolgreicheren Team geben?
Gute Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube, dass er da ganz, ganz zufrieden ist, sich da was aufbauen möchte. Hat ja auch durchaus seine guten Buddies mit Brady Tkachuk zum Beispiel. Und ich finde, wie gesagt, klar, Ottawa verfolgt da ein bisschen langfristigeren Ansatz. Deswegen haben sie ihn ja auch so früh gedraftet in diesem Alter. Und ich glaube, dass die da was Langfristiges aufbauen wollen, wo er auch ein zentrales Puzzlestück von ist und der wird da sicherlich auch die Argumente vorgetragen bekommen vor der Organisation und ich glaube, für seine weitere Entwicklung ist dann weiterhin die Franchise mit den Senators in der Hauptstadt Kanadas die beste Möglichkeit.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es um ihn, um Stützle und auch die Senators weitergeht und damit wollen wir zum letzten Punkt in der NHL kommen und da dachte ich mir mal, Ferdi, da müssen wir einfach mal drüber sprechen. Wir haben nämlich, ich glaube letzte Woche war es jetzt, darüber gesprochen, wie gerade so die aktuelle, ja, beste Torschützenliste drüben aussieht und haben einen Namen genannt, den du dann auch meintest, okay, da glaubst du auch, dass da noch ordentlich was geht, dass der am Ende mit oben stehen kann, Auston Matthews von den Toronto Maple Leafs und wir haben aber gefühlt noch nie über ihn gesprochen. Da dachte ich mir, jetzt müssen wir doch mal eine Nachricht zu ihm raussuchen und bestenfalls vielen Dank dafür schon mal, Auston Matthews. Liefert er ab in der letzten Nacht, nämlich im, ja, man kann schon sagen, Spitzenspiel gegen die Carolina Hurricanes. 4-3 gewonnen, er mit einem Doppelpack zusammen mit seinem, ja, perfekten Stürmerpartner Mitchell Marner, der auch einen Doppelpack gemacht hat. Und kommt damit jetzt schon im 43. Spiel sozusagen, erreichten sie den 30. Sieg. So, also Toronto auf jeden Fall ziemlich gut dabei. Und ich glaube auch das 30. Tor in Anführungszeichen von Matthews. Bestätigt dich das, Ferdi, in deiner These, dass du das Gefühl hast, Auston könnte am Ende nochmal ordentlich angreifen?
Auf jeden Fall. Das macht mich natürlich glücklich, dass endlich mal so eine Prediction von mir auch in der Saison umgesetzt wird, halbwegs umgesetzt wird. Was mich vielmehr an diesem Spiel freut, beziehungsweise was alle Toronto-Fans freuen sollte, ist, dass du eben schon gesagt hast, Matthews und Mana haben dieses Spiel an sich gerissen. Und es war eben ein Spitzenspiel, sowohl von der tabellarischen Konstellation, aber auch vom Verlauf her. Ich glaube, wenn diese beiden Mannschaften aufeinandertreffen, dann willst du Spannung haben. Es ging in die Overtime, das hat sich für jeden Eishockey-Fan gelohnt, da mal reinzuschauen. Und wichtig ist halt, dass eben Mana und Matthews das Ganze bewerkstelligt haben. Natürlich ist es nicht gut, wie in Edmonton, dass halt Dreisaitl und McDavid alles machen und danach kommt gar nichts mehr. Aber das war zumindest so, diese erfolgreiche reguläre Saison, die Toronto letztes Jahr gespielt hatte, wo sie das beste Team waren, als es in die Playoffs ging, da haben sie sich so auf die beiden verlassen können, die dann die Liga kurz und klein geschossen haben. Das hat ihnen bislang, finde ich, noch so ein bisschen gefehlt. Das zeigt aber auch, dass sie vielseitig geworden sind. Und wenn die beiden jetzt wieder so übernehmen können, dann ist Toronto auch ein Team, was es über die erste Playoff-Runde mal schaffen sollte.
Auf jeden Fall, besonders wie gesagt, gegen so ein Team wie die Hurricanes gerade, ne? Also sind in der Metropolitan Division auf Platz 1 mit 65 Punkten, auch schon 31 Siege eingefahren, also wirklich richtig gut drauf. Und ich glaube, da können die Jungs aus Toronto auf jeden Fall stolz sein auf ihre Leistung gestern Nacht und sagen, okay, das war wirklich ein Kampf, den sie sich da um mögliche Spitzenplätze später geliefert haben. Sie liegen ja in der Atlantic Division, wie gesagt, auf Rang 3 und haben jetzt aber auch schon 63 Punkte insgesamt, also mit dem 30. Sieg gestern, da sind nur noch die Tampa Bay Lightning vor ihnen und die Florida Panthers, also da sich auch wieder ein bisschen näher rangerobbt und weil Tampa und Florida jeweils auch schon mehr Spiele bestritten haben, also ich glaube 3 oder 4 Spiele mehr, also da auch noch möglich für Toronto am Ende die beiden zu überholen. Das Einzige, wo wir vielleicht am Ende nochmal drüber sprechen müssen, was natürlich jetzt auch deiner Prediction, wo wir ein bisschen aufpassen müssen, dass da nichts Größeres passiert, denn Matthews hat das Spiel nicht komplett zu Ende spielen können. Ich glaube, Ende drittes Drittel, da hat ziemlich böse am Ende ein Knie am Kopf bekommen im Zweikampf und konnte dann aber irgendwie nach ein paar Minuten auch wieder das Eis verlassen. Da einfach nur, ich glaube aber, da kann ich mir deine Meinung schon sehr gut vorstellen. Nicht nur, weil du Austin Matthews gerne am Ende ziemlich weit oben sehen möchtest, sondern wäre brutal wichtig, dass er jetzt nicht lange ausfällt. Ne?
Ja, also Nummer 1 Pick der Maple Leafs vor ein paar Jahren gewesen, ist das Gesicht dieses Teams und nicht nur, weil er eben diesen Status hat, sondern auch, weil er der Spieler ist, der so viel bewerkstelligen kann, der seit Jahren konstant gut scored. Wenn dir dieser wichtige Ast einfach wegbricht, schwierig. Gerade wo sie ja auch momentan, finde ich, einen guten Lauf haben, war am Anfang der Saison nicht so souverän wie gedacht. Deswegen hofft man eigentlich nur, dass sie in den Flow kommen und wenn Matthews da als Leader fehlt, wäre es sehr, sehr ärgerlich.
Treffen am Donnerstag auf die Calgary Flames, die auch mit einer Serie von 3 Siegen im Gepäck anrücken. Also von da wieder ein nächstes spannendes Spiel in Toronto. Bis Donnerstag ist dann Zeit. Wie gesagt, auch was mit Matthews weitergeht, werden wir auf jeden Fall verfolgen und euch in den nächsten Wochen auf dem Laufenden halten. Aber jetzt wollen wir mit der MLB euch nochmal auf dem Laufenden halten, ganz zum Schluss. Denn dort, Ferdi, gibt es weitere nächste wichtige Informationen zum Lockout, zu den Verhandlungen.
Auf jeden Fall wichtige Informationen für alle, die Fans der MLB sind, schlechte Informationen, denn dieser Lockout, dieser Streik oder dieser Streit zwischen der MLB und der Spielergewerkschaft, der MLBPA, der bewegt sich leider überhaupt kein Stück vorwärts, ganz im Gegenteil, man hat jetzt tatsächlich die Fronten so hart, wie es eigentlich gar nicht sein kann. Man hat ja in den USA immer wieder diese Verträge zwischen Liga und der Gewerkschaft der Spieler, die irgendwann auslaufen und verlängert werden müssen. Es ist ja auch nicht das erste Mal, dass so ein Vertrag ausläuft. Aber was sonst immer ganz gut geklappt hat, war, dass ein behördlicher, neutraler Vermittler mitwirken konnte als dritte Instanz. Und das hat die MLB, heißt diese Partei der Teams, vorgeschlagen. Allerdings hat das die Spielergewerkschaft abgestritten, weil die meinen, nee, unsere Ziele sind so klar, setzt euch mit uns an den Tisch, geht damit drauf ein, berücksichtigt uns in unseren Wünschen und dann brauchen wir keinen Vermittler, sondern können uns direkt miteinander austauschen. Sprich, dieser behördliche Vermittler wurde abgelehnt und das, obwohl es ja, wie ich schon gesagt habe, viele positive Beispiele auch aus der jüngeren Vergangenheit gab. Allein in den letzten 10 Jahren habe ich hier 4 Fälle aufbereitet und zwar in der NFL gab es mal einen Schiedsrichterstreik, das war 2012, da hat ein behördlicher Vermittler helfen können. In der Eishockey-Liga der NHL, haben wir gerade drüber gesprochen, gab es auch mal einen Streik, wo der Vertrag auslief. Das war 2012, 2013. Auch da konnte alles regelmäßig und rechtzeitig durch eine dritte Instanz geregelt werden. Und in der MLS gab es sogar, heißt in dieser Soccer-League, gab es sogar 2 Streiks. Einmal, so wie wir ihn jetzt haben in der MLB und auch einmal von den Schiedsrichtern. Beides oder beide Male konnte eine dritte Instanz helfen und den Vertrag oder die Parteien so schnell wieder zusammenbringen, dass keine Zeit verloren wurde und pünktlich gespielt werden konnte. Davon sind wir gerade ganz weit weg, denn die Preseason, sprich das Spring Training, hätte eigentlich Ende Februar am 26. losgehen sollen. Offiziell ist es noch möglich. Aber Bjarne, das sind 2, 2,5 Wochen. Da wird es wahrscheinlich keine Lösung mehr geben, oder?
Damit rechnen sollte man zumindest nicht. Es wird jetzt schon in mehreren Nachrichten doch deutlich geschrieben, dass auch die ersten Vereine, sagen wir mal ein bisschen, damit deutlich schon kalkulieren, dass das in den März reingehen wird, bis sie dann irgendwann mal anfangen können. Und das ist natürlich genau das, was ich glaube, im Dezember, irgendwann war das erste Mal, Anfang Dezember, dass du das hier genannt hattest, okay, Leute, es gibt diesen Lockout, so, er ist da. Und ja, aber da haben wir in Anführungszeichen jetzt um die 1,5 Monate, vielleicht 2, bis wir dann spätestens Ende Januar eigentlich ein Ergebnis haben sollten. Ja, Ende Januar ist jetzt auch schon wieder gefühlt 10 Tage her. Und es ist immer noch nichts in Sicht. Und das jetzt gerade, besonders auch, wie du es gesagt hast, da in den letzten Jahren unter anderem in vielen anderen Ligen so ein externer Vermittler auch mal ziemlich hilfreich war, dass der dann auch noch abgelehnt wird, spricht eigentlich nur dafür, dass es nicht nach dem 26. Februar aussieht, sondern im Gegenteil. Und ich weiß persönlich nicht so ganz, was das Ganze gerade auflockern soll.
Es ist wirklich schwierig. Also da müssen Kompromisse auf beiden Seiten gegangen werden. Vielleicht für alle, die sich genau fragen, wo liegt denn dieses Hauptproblem in diesem Streik zwischen diesen beiden Parteien? Die Knackpunkte der Spielergewerkschaft sind einmal die Arbitration, sprich diese Schlichtung, da werde ich gleich drauf eingehen, und die Service Time, die Zeit, die die Spieler, die jungen Spieler in einer Liga verbringen. Die Arbitration ist halt, wie schon gesagt, diese Schlichtung, und diese Schlichtung ist ein spezielles Vertragsverlängerungsverfahren in der MLB. Und zum Beispiel sind Spieler, die noch jung sind, heißt bei denen erstmals der Profivertrag ausläuft, die sind noch keine Free Agents, das sind Arbitration verfügbare Spieler. Und eine Arbitration Vertragsverlängerung ist, dass du erstmal nur für einen sehr langen Zeitraum ins neue Jahr hinein mit deinem alten Team verhandeln darfst und kannst. Sprich, andere Mannschaften haben dich noch nicht so im Fokus und werden auch erstmal ihr Geld daran investieren, möglichst schnell ihr Team, damit sie, also zu planen und zu aufzustellen, damit sie ins neue Jahr auch mit einem gewissen Plan reingehen können. Und wenn du dann halt eben als Arbitration-Spieler erst spät im Februar oder auch März, dann wenn das Springtraining schon läuft, auf dem offenen Markt bist, dann ist es natürlich schwierig, weil die Mannschaften erstens kein Geld mehr überhaben und den Kader für die Saison schon geplant haben. Sprich, meistens läuft es bei einer Arbitration darauf hin, dass man mit seinem Ex-Verein verlängert. Und meistens ist es dann eben so, dass auch nicht das ganz große Geld winkt. Das ist ein Punkt, den die jungen Spieler bestreiten bzw. verbessern wollen. Der zweite Punkt ist diese Service Time, und das ist auch ein Punkt bei der Arbitration, denn wenn du 2 Jahre Service Time hattest in der MLB, dann darfst du überhaupt erst einen neuen Vertrag verhandeln, und laut oder Stand jetzt, laut diesem aktuellen Regelwerk, dürfen nur die besten 22% dieser Spieler mit 2 Jahren Service Time einen größeren Vertrag aushandeln, was im gewissen Maße ja schon ziemlich unfair ist, weil sie deutlich weniger Geld verdienen können, nur aufgrund ihres Alters und nicht aufgrund ihrer Leistung. Und das ist ein ganz großer Punkt, den die Spieler nicht fair finden ihnen gegenüber. Das aktuellste Beispiel ist jetzt der Starting Pitcher Corbin Burnes, der ja dieses Jahr den Cy Young Award in der National League gewonnen hat. Sprich, er war der beste Pitcher dieser 15 National League Teams. Und der hat in diesem Jahr nur 608.000 US-Dollar verdienen können. Das ist natürlich, wenn man das mit anderen Spielern vergleicht, die deutlich schlechter waren, nur weil sie älter waren, aber mehr Geld verdient haben, ziemlich unfair. Und die MLB hat auch gesagt, okay, da müssen wir etwas verändern, das verstehen wir, dass ihr das irgendwie nicht fair findet. Und dann haben sie das Angebot gemacht, dass man diese Zahlen so umstellt, dass ein Corbin Burnes anstelle von 608.000 US-Dollar ganze 2,34 Millionen US-Dollar verdient hätte. Auch das ist dann doch im Vergleich zum Rest der Liga und zu den Leuten, die schon länger dabei sind und nicht annähernd so gut gespielt haben in diesem Jahr, sehr, sehr wenig. Deswegen glaube ich, kann man schon die Spieler in vielen Punkten verstehen. Ich glaube, ihr hört auch raus bei diesem ganzen System mit Arbitration und Service Time, wie verschachtelt diese MLB und ihre Finanzen sind. Ich bin froh, dass wir ein Thema, das planen Björn und ich schon seit längerem, was ich aber noch nicht angeboten hatte. Da geht es auch um die Salary Cap zum Beispiel im Baseball. Die ist nochmal ganz anders als in anderen Sportarten. Deswegen bin ich froh, dass ich euch das noch nicht antun musste, damit ihr das verstehen könnt. Aber das sind tatsächlich so verschachtelte Systeme, die ich teilweise auch nur durch das Videospiel MLB The Show, durch die Tutorials verstanden habe, weil das so so komplexe Prozesse sind, wie ich sie gerade versucht habe, zumindest zu erklären. Und Bjarne, wenn du mir irgendwie folgen konntest, dann gib doch mal bitte ein Lebenszeichen von dir.
Bei mir raucht der Kopf, wahrscheinlich genauso wie zu Hause, wenn jetzt irgendjemand das hört und erstmal irgendwie das Handy aufs Bett schleudert, weil er denkt, jetzt weiß ich doch gar nicht mehr, ich wollte doch gar nicht was heute mit Zahlen anfangen, aber nein, ich glaube, was deutlich geworden ist und ich glaube, das ist das Wichtigste, um vielleicht zu diesem Ende, zu diesem ganzen Lockout-Thema zu kommen, es gibt einfach nicht nur verschachtelte Systeme in der MLB, sondern auch wirklich verschachtelte Probleme und diese zu entwirren, dauert halt einfach seine gesamte Zeit und wir beide hoffen einfach nur, dass es so schnell wie möglich jetzt endlich mal funktioniert, denn wir wollen, dass die Jungs sich langsam vorbereiten können, bevor es dann eigentlich Anfang April schon wieder losgehen soll. Und ich glaube, das beste Beispiel hast du eben selbst gebracht, wenn ein bester Pitcher der gesamten Saison im letzten Jahr, wie gesagt, das nur, die Anführungszeichen, immer mitdenken, 608.000 verdient, dann stimmt irgendetwas nicht, wenn er das nur verdient, weil er halt in Anführungszeichen noch nicht viele Lebensjahre auf der Uhr hat. Das kann es am Ende nicht sein, das kann der Grund nicht sein. Wir beide sind uns, glaube ich, auch einig, dass wirklich bei den Spitzengehältern am Ende in der MLB, dass es da abenteuerlich schwindlig wird und da Leute Sachen verdienen, wo man einfach nur abwinken kann und denken, ach du meine Güte, aber dieses System, nur weil du älter bist, verdienst du mehr Kohle. Vielleicht sprechen wir beide auch so, weil wir Anfang 20 sind, aber das will irgendwie nicht in meinen Kopf.
Es ist auf jeden Fall überholt, das System. Ich glaube, das steht außer Frage, weil es geht ja auch, um das zu verstehen, so ein bisschen darauf zurück, dass die MLB im Vergleich zu den anderen vier großen Sportligen, über die wir hier sprechen, das mit Abstand größte Farmsystem hat, wo man auch ein Rebuild nicht in ein, zwei Jahren wie jetzt die Bengals gestaltet, sondern man gestaltet ein Rebuild über 5 bis 10 Jahre. Man versucht, die jungen Spieler erst mit so Minor-League-Deals auszustatten und dann zieht man sie hoch. Aber das Spiel hat sich einfach verändert, dass eben auch die jungen Spieler hochkommen und dann schon dementsprechend verdienen sollten. Deswegen muss es einfach angepasst werden. Die letzte Vertragsverhandlung gab es ja 1994, als es auch schon zu einem Lockout kam. Vielleicht nochmal, um ein weiteres Beispiel hineinzuwerfen, auch ein Jonathan India, der ja Rookie des Jahres in der National League wurde und auch ein Randy Arozarena, der Rookie des Jahres in der American League. Auch die haben sehr, sehr wenig dann doch im Vergleich zu den anderen Leuten verdient, die auch nicht auf ihrem Niveau waren, aber mehr verdient haben aufgrund eben dieses Alters. Und die hatten oder hätten jetzt mit einem durchschnittlichen Gehalt von ähnlich guten Spielern, die aber älter sind, heißt schon Free Agents werden durften oder könnten, hätten sie über 200% ihres Gehalts eigentlich verdienen können mit einer fairen Abrechnung. Deswegen, das sind schon ziemlich heftige Zahlen, aber lasst es erstmal sacken, was da jetzt alles auf euch eingeprasselt ist. Das ist eben heiße Diskussionen und verhärtete Fronten kann eben nicht nur die Politik, sondern auch dann der Sport. Und deswegen, Bjarne, lass uns über ein Thema sprechen, was dann etwas näher am Sport ist, aber auch irgendwie nicht, wo auch die Politik so ein bisschen ihre Hände mit dem Spiel hat. Aber es geht um die Tampa Bay Rays, den zweifachen Sieger der American League East Division jetzt in den letzten beiden Jahren. Und die hatten einen ganz interessanten Plan, dass sie die erste Mannschaft sind, die nicht in einer Stadt ihre Spiele abhält, sondern gleich in zwei Städten. Und zwar war der Plan, nicht nur in Tampa Bay zu spielen, sondern auch in Montreal. Und irgendwie glaube ich, Bjarne, bin ich froh, dass dieser Vertrag abgelehnt wurde oder diese Möglichkeit abgelehnt wurde, das zu gestalten, weil das wäre mir zu wild und irgendwie auch zu komisch, dass da ein Team ein halbes Jahr bei sich in Tampa unten spielt und dann einmal kurz nach Norden reist, nach Montreal, um da einen größeren Markt zu erschließen. Das ist natürlich schon sehr wirtschaftlich, darum geht es ja auch bei Franchises nun mal. Aber ich glaube, du bist auch froh, dass es jetzt nicht so ein ganz wildes Ding ist, oder?
Besonders froh, glaube ich, aus dem Grund, wie gesagt, da können wir da gleich nochmal drüber sprechen, es gibt da bestimmt ein paar Gründe, warum es aus Sicht der Rays auf jeden Fall Sinn gemacht hätte. Ne? Also ich glaube, das ist jetzt nicht einfach eine Luftschloss-Idee, wo man sagt, okay, meine Güte, also da passt ja jetzt ja wirklich gar kein Stein auf den nächsten. Aber ich sehe es so wie du, ich bin froh, weil ich glaube, dass wenn erstmal jemand damit anfängt, dann werden da auch andere Leute auf die Ideen kommen und dann am Ende irgendwie über Sportarten hinweg 1000 Vereine zu haben und 1000 Clubs, die da in zwei verschiedenen Orten ihre Heimatstädte haben, das macht am Ende keinen Sinn. So, ich glaube, da sind wir beide uns ziemlich einig und das, was ich halt ein bisschen unschlüssig finde, ist, dass die jetzt 2,5 Jahre mit so einem halben Okay von so einem Komitee irgendwie gearbeitet haben und so richtig Pläne und alles geschmiedet haben und jetzt nach 2,5 Jahren da halt ein ziemlicher Pflock reingestoßen wird und gesagt wird, nee, das wird dann einfach nichts. Also da muss ich schon sagen, Freunde, das hätte man auch vor 2,5 Jahren oder innerhalb dieses Zeitraums ein bisschen anders sehen können, aber ich sehe es genauso wie du, also ich verstehe die Problematik der Rays, dass es in Tampa Bay schwierig ist, neue Heimatstätte bis 2, glaube ich, 27, 28 zu finden, bis dann der Vertrag in der alten Heimatstätte jetzt ausläuft. Das verstehe ich. Und dass du auch gerade mit die niedrigsten Zuschauerzahlen hast und dass du das alles ein bisschen aufpushen willst, dass es allgemein nicht gut läuft in den letzten Jahren. Und dass du in Montreal wieder Baseball indizieren willst, nachdem da jetzt gar keiner mehr ist seit vielen Jahren. Verstehe ich alles. Aber irgendwo würde mir diese Art von Zukunft des Sports jetzt nicht nur in der MLB, wo irgendwie ein Verein in zwei unterschiedlichen Sachen unterwegs ist, nicht wirklich gefallen. Und zumindest das, was man aus der Fanszene und ja auch von Spielern gehört hat, waren die da auch ziemlich skeptisch. So nach dem Motto, okay, wie soll das jetzt funktionieren? Wir kennen beide den ziemlich eng getakteten Plan der MLB. Und da dann jetzt nochmal irgendwie selbst zwischen Heimspielen irgendwo über einen halben Globus reisen zu müssen, ja. Verstehst du, glaube ich, selbst.
Ja, ne? Also man muss ja generell sagen, Fankultur wird hier in Europa nochmal anders geschrieben. Da sind Fans Kunden in den USA. Aber auch, ne, was ist das denn? Du bist Spieler der Tampa Bay Rays und dann hast du ja auch dein Haus, deine Familie da und dann reist du für ein halbes Jahr ganz sicher nicht in ein nochmal gekauftes Haus nach Montreal. Dann ist das ja wie so ein Roadtrip, wo du im Hotel mit der gesamten Mannschaft bist. Das ist, glaube ich, nicht förderlich dann irgendwann, wenn du so sehr aufeinander hockst. Deswegen, die Fans sind natürlich auch froh, dass ihre Mannschaft in ihrer Stadt bleibt, aber vielleicht um diesen Plan nochmal genauer aufzudröseln, der Plan war es eben genau, diese Regular Season zwischen Montreal und Tampa Bay aufzuteilen. Die Spring Training Spiele hätten sie in Tampa Bay bestritten, in Florida. Und der Plan war es auch, zwei komplett neue Stadien zu bauen. Ein Open-Air-Stadion in Tampa, da beim schönen sonnigen Wetter, und ein Dome in Montreal, zumindest mit verschließbarem Dach, weil das Wetter da ja etwas unberechenbarer ist. Aber Bjarne, du hast es gerade angesprochen, Montreal hat lange kein Baseball mehr gesehen. Wir haben heute den Dienstag und in den USA ist das meistens der Trivia Tuesday. Deswegen habe ich eine kleine Trivialfrage für dich vorbereitet. Und zwar,
mach das jetzt nicht nur nach einer Stunde jetzt.
Doch, muss leider sein. Es ist eine kleine Wissensfrage für alle da draußen. Vielleicht könnt ihr selber mitmachen, wenn ihr es so aktiv hört. Montreal hatte eine Franchise von 1969 bis 2004, das waren die Montreal Expos. Diese Franchise gibt es noch, aber sie hat jetzt einen anderen Namen in einer anderen Stadt. In welcher und mit welchem Namen?
Pass auf. Pass jetzt mal ganz genau auf, mein Freund.
Kommt da in die Notizen.
Es handelt sich, und diesen Gesichtsausdruck jetzt von dir schon zu sehen, das freut mich so sehr, um die Washington Nationals.
Sehr schön.
Boom.
Sehr, sehr schöne Frage, finde ich. Ja, gut. Und Antwort natürlich, Bjarne, vollkommen richtig. Washington Nationals, finde ich aber auch gut, dass in der Hauptstadt tatsächlich Baseball gespielt wird. Baseball ist ein amerikanischer Sport, der eher dann doch weniger mit Kanada zu tun hat. Deswegen bin ich eigentlich recht happy, dass die jetzt in der Hauptstadt da mit den Nationals sind. Und die haben ja auch ein cooles Team und die Franchise läuft ja auch wirklich gut. Vielleicht um das noch für die Zukunft, du hast es auch angesprochen, mit 2027 irgendwie nochmal klar zu machen, da müssen die Rays jetzt binnen kürzester Zeit dann doch Antworten finden, denn der Deal mit dem Stadion, in dem sie jetzt sind, dem Tropicana Field, der läuft zur Saison 2027 oder nach der Saison 2027, sprich zur Saison 2028 aus. Der Besitzer und Präsident dieser Franchise, Stu Sternberger, hat gesagt, er will jetzt trotz dieses Rückschlages das Team nicht verkaufen. Der will auch nicht vollständig umziehen, heißt, die Tampa Bay Rays bleiben die Tampa Bay Rays. Vielleicht ein Grund, wieso das Ganze überhaupt geplant wurde. Tampa Bay ist seit vielen Jahren kein guter Baseballmarkt. Zumindest wenn man nach den Zuschauerzahlen im Stadion geht. Klar, das Stadion ist auch kein wunderschönes Ding. Das ist so eine Blase, wenn man ehrlich ist. Und das in Florida, in Tampa Bay, schon irgendwie ärgerlich. Und dann versteht man ja auch die Fans, ey, wieso soll ich an einem super schönen Tag da in so ein künstlich beleuchtetes Stadion gehen? Macht keinen Sinn. Natürlich gehst du dann lieber an den Strand. Deswegen will man unbedingt jetzt ein Open-Air-Stadion bauen in Tampa, um mehr Fans dahin zu holen, damit man das Wetter auch und diesen Lifestyle genießen kann. In den letzten Jahren war es eben mit diesem Dach und mit dieser Blase nichts, weil das war einfach nicht schön. Wieso solltest du da hingehen? Ich habe es gesagt, um das zahlentechnisch zu belegen, ich glaube, die letzten 10 Jahre waren die Rays immer bei den 3 schlechtesten Teams mit dabei, was die Zuschauerzahlen anging. Und das ist natürlich wirtschaftlich dann auch schwierig, auch wenn sie jetzt in die Playoffs gekommen sind. Selbst in den Playoffs habe ich darauf geachtet, da waren die oberen Ränge auch nicht voll. Und wenn du selbst in den Playoffs das Stadion nicht voll kriegst, dann ist das, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiges Zeichen, dass da was getan werden muss. Es wird auf jeden Fall ein neues Stadion für die Rays geben, in dem sie ja schon seit 15 Jahren mittlerweile sind. Wo es dann jetzt hingeht, weiß ich nicht. Es gibt Gespräche mit der Bürgermeisterin, mit der Politik in Florida, in St. Petersburg, in der Stadt, wo sie genau sind dann. Und der Plan ist es auf jeden Fall, ein Open-Air-Stadion zu bauen. Das wird dann wohl laut den Plänen, die genehmigt werden können, Stand jetzt 700 Millionen US-Dollar kosten. Also es wird, glaube ich, ein schönes Stück entstehen, wenn man denn die Pläne durchsetzen kann, dass man ein Open-Air-Stadion in Tampa Bay beziehungsweise in St. Petersburg da eine Region bauen kann. Und Bjarne, ich glaube, wir beide würden uns lieber die Tampa Bay Rays auch bei Sonnenschein reinziehen.
Ich wollte gerade sagen, also wenn wir beide schon mal in Tampa sind und dann ganz wichtig eine Woche lang am Strand waren, dann glaube ich und dann die Karten dafür bekommen, dann würden wir uns das ganz gern unter freier Luft, unter freiem Himmel am Ende reinziehen. Und es ist natürlich ein bisschen Zeitdruck, so ehrlich muss man jetzt auch sein, denn wenn man bis 2028 dann ein Ding stehen haben will und jeder, der glaube ich für 700 Millionen Dollar schon mal halbwegs irgendwie, also ich persönlich noch nicht, aber mal ein Projekt gestartet hat, was einen komplett neuen Bau von so einer Arena angeht. Das Ding sollte nicht erst 2026 entschieden werden, damit man dann sagt, ja, jetzt müssen wir mal innerhalb von 2 Jahren da so eine Schüssel hinbauen, sondern das muss im besten Falle eigentlich in diesem, wenn allerspätestens im nächsten Jahr, damit du 5 Jahre hast, die du das wirklich planen kannst, konstruieren kannst, bezahlen kannst, so weiter und so fort. Und die Zeit läuft in Tampa, aber ich bin noch ganz optimistisch, dass ich sage, komm her, wenn wir beide da irgendwann mal über einen großen Teich fliegen, dann werden wir uns das hoffentlich in einer niegelnagelneuen Schüssel so ein schönes MLB-Spiel reinziehen können.
Das ist der Plan. Du sprichst den Zeitplan an, vollkommen richtig. Das bedarf natürlich alles Zeit, so eine kleine Schüssel hinzusetzen. Aber ich bin wirklich gespannt. Ich bin Hauptsache froh, dass sie sich dazu entschieden haben, auf jeden Fall das Tropicana Field zu verlassen. Ich finde es auch cool, dass sie in Tampa Bay bleiben. Und ich würde sagen, Björn, eine Stunde, sechs, lass uns die Leute nicht weiter nerven. Wir haben alles aufgeräumt. Wir dürfen vielleicht noch alle oder allen mitgeben, dass wir wieder für den Super Bowl Sunday eine Sonderfolge planen, beziehungsweise die auch umsetzen werden, was am Wort beschlossen. Heißt, das Ding kommt pünktlich raus, damit ihr für jede Super Bowl Party, für jede Unterhaltung und auch einfach fürs Zusehen perfekt vorbereitet seid mit den wichtigsten Informationen, Spielern, Storylines und unseren Predictions natürlich. Und deswegen würde ich sagen, Bjarne, jetzt geht's ran, durchatmen, schlafen und dann vorbereiten für den Sonntag.
Nichts anderes steht bei mir auf dem Plan. Das ist das Allerwichtigste. Ich freue mich auf den Sonntag. Ich freue mich, dass wir heute mal endlich ein bisschen Zeit hatten, über die drei Sportarten zu sprechen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bleibt uns gewogen, bleibt uns treu, das kennt ihr schon alles. Bleibt vor allem gesund und schaltet am Sonntag ein, damit ihr auf jeder Party, wie Felix gesagt hat, der richtige König sein könnt oder die Königin, um das so zu beenden. Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao, haut rein.